Yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackie, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
I am a real American. Fight for the... Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe diesen Song als Ohrwurm heute. Hallo, liebe Community, herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Hast du
als Moderation wieder an dich, oder was?
Ja, weil ich heute... Ich bin jetzt gut drauf. Weißt du, warum ich gut drauf bin, Bono?
Wegen...
Weil ich heute...
Zucker.
Weil ich es heute mal geschafft habe, meinen Arsch hochzukriegen. Weil was mir momentan in meinem Leben am allerschwersten fällt, sind die Alltagsaufgaben, mich dazu zu motivieren, weißt du? Das ist für mich immer eine Riesensache, ne? Das ist diese Antriebs- und Energielosigkeit. Und ich habe heute mein Aquarium sauber gemacht. Ich habe irgendwie meinen Schwerbehindertenausweis beantragt. Habe ich intensiv falls ihr wissen wollt, warum und wie, könnt ihr gerne mal in Bastiene Talks reinhören. Da habe ich das ausgeführt. Will ich jetzt nicht alles nochmal erzählen. Langweilt auch manche, die beide Podcasts hören. Von daher erzähle ich das mal nicht. Die Kurzform ist ADHS und Depressionen kann man beantragen, wurde mir sehr ans Herz gelegt.
Du kannst nicht ADHS und Depressionen beantragen. Das ist.
Nee, das kann ich nicht. Brauche ich auch
das
nicht.
Das würde auch niemandem empfehlen.
So, nee, ne, das ist, wirklich nicht.
Also,
wirklich nicht.
Vielleicht, also wenn man es irgendwo beantragen könnte, wahrscheinlich in Deutschland. So, da bin ich bei dir. Aber das, ne, so. Den Schwerbehindertenausweis, den kannst du doch beantragen. So.
Wenn ihr darüber nachdenkt, das zu beantragen, ihr Lieben, lasst es lieber. Ist nicht so geil.
Ist nicht zu empfehlen. Wir geben 1 von 10 Sternen maximal.
Ja. Und dann habe ich irgendwie Kartons klein gemacht und meine Geschirrspüle ausgeräumt. Also so ein Tag wie heute, es ist so anstrengend, weil ich immer ein schlechtes Gewissen habe. Ne? Ich zocke jetzt momentan wieder Legion Remix, also WoW, hab da viel Spaß dran. Und ich kann dieses Spiel nicht. Das können ganz viele von euch nachvollziehen, bestimmt. Ich kann dieses Spiel nicht zocken ohne ein schlechtes Gewissen. Weil eigentlich müsste ich noch die Geschirrspüle ausräumen und eigentlich müsste ich Wäsche waschen und eigentlich müsste ich die Kartons klein machen und eigentlich müsste ich den Antrag ausfüllen und eigentlich noch 10 andere Sachen. Und ja, ich kann das Spiel nicht genießen, weil ich immer denke, du müsstest eigentlich. Ich habe also nonstop ein schlechtes Gewissen. Es ist so anstrengend. Und da bin ich heute jetzt richtig aufgeblüht, weil ich heute so viel geschafft habe. Und am Freitag dieser Woche habe ich endlich den Termin bei meinem Professor und kriege endlich das Ritalin und hoffe, dass ich damit den Schwung kriege, den ich dringend brauche, weg von dieser Lethargie und dieser Antriebslosigkeit.
Ja, kurz Version. Macht sich auch immer ein bisschen fertig, dass irgendwie morgens schon oder dass morgens jetzt noch ein bisschen dunkler ist als sonst?
Ich habe jetzt gerade Ferien, deshalb ist das nicht so schlimm, weil ich ja nicht früh aufstehe jetzt gerade. Aber in der Schulzeit, das ist schon ein anderes Leben. Das ist nur morgens, also bei mir ist es so, ist egal, wie scheiße es mir geht, wenn ich morgens aufstehe, die Sonne scheint, habe ich gute Laune. Immer. Es ist hell und die Sonne scheint, habe ich immer gute Laune. Das macht was mit mir. Und das fehlt halt jetzt. Ja, das stimmt schon. Aber ja, ich will positiv sein und positiv jetzt auf Freitag gucken. Und hoffentlich, ich bin einfach super gespannt, was das Zeug mit mir macht. Ob es überhaupt was macht. Und es die erhoffte Verbesserung ist.
Mit derselben Begründung fangen ja Leute das erste Mal vielleicht auch an mit Alkohol.
Ja. Nein.
War einfach sehr gespannt, was dann mit den Leuten passiert. So, das ist ja,
super.
Auch Neugier auch, ne? Das ist ja. Fühlst du das nicht? Ist das nicht auch so wie vor deinem ersten Bier, dass du dir so denkst, boah, geil. Hast du dich damals auf dein erstes Bier überhaupt gefreut?
Nö.
Oder war das mehr so eine Peer-Pressure-Situation?
Ach, man hat ja immer mal Bier probiert. Also ist ja nicht
echt?
So,
dass das ich halt nicht. Also ich hab's nie probiert. Ich glaube nicht, dass das so existiert.
Bier existiert.
Also nein. Genau, ich glaube einfach nicht, dass Bier existiert. Bier ist einfach wirklich das Allerletzte. Nee, aber das
haben sie irgendwelche Norddeutschen ausgedacht, kommt gleich wieder. Schiebst wieder uns in die Schuhe.
Das kann sogar sein, ne? Aber also, so im Sinne von, das hat man zwingend irgendwie vorher probiert. Bestimmt ist das beim Haufen Leute so, aber ne, muss nicht so sein, glaube ich. Insofern einfach, ne, wusstest du schon, worauf du dich einlässt quasi, als du dein erstes Bier dann geöffnet hast, oder was?
Ja, Ja, weil ich immer mal probiert hatte. Weil irgendjemand dann mal gesagt hat, willst du mal probieren, und dann irgendwie einen Schluck genommen und so. Also, ich habe mich nicht, ich hatte jetzt nicht irgendwie, oh geil, mein erstes Bier ist bestimmt voll Spaß, was hatte ich überhaupt nicht.
Okay. Hast du dich sonst damals riesig gefreut irgendwie auf dein erstes Auto?
Klar, doch jeder, oder?
Ich, keine Ahnung.
Was sind das für Fragen, Bruno? Wir biegen also rechts ab gerade.
Erste Experience einfach, das ist ja.
Ja, nee.
Wo wir gerade bei rechts abbiegen sind, erste News zu Friedrich Merz. Nein, okay.
Aber wollen wir mal ganz kurz sagen, ihr Lieben, wir haben es diese Woche wieder nicht geschafft, zusammenzukommen, weil Dennis irgendwie, ist aber auch unsere Schuld, weil Dennis hat gesagt, also es ist jetzt Mittwoch, und er hat gesagt, er könnte mittwochs von 13 bis 15 Uhr, und wir haben dann so kurzfristig uns zusammengefunden heute, und dann konnte er nicht, weil es dann so kurzfristig war, so. Und dann Donnerstag, da habe ich meinen Sohn, und Sonntag kann Bono nicht, weil er Football guckt. Von daher, wir kommen einfach nicht zusammen. Das wird sich nächste Woche wieder ändern, weil da
bin ich nicht nur beim Football gucken diesmal, sondern da bin ich auch auf Konzert. Das ist,
Bin ich gar nicht da. Also bist du doppelt nicht da quasi.
Ich bin einfach nicht da, so wie sonst auch.
Auf dem Konzert und guckst auf deinem Handy während des Konzerts Football.
Auf gar keinen Fall.
Okay.
Weil ich bin nicht Konzert, also ich kann, ich, also ja.
Modern Talking, also, oder wo gehst du hin?
Johnny Marr.
Ja, ich bleib dabei, den Namen hast du dir noch ausgedacht, den noch nie, bevor du mir erzählt hast, dass er ein tolles Album gemacht hat, habe ich diesen Namen noch nie in meinem Leben gehört. Ich bleibe dabei, dass du den ausgedacht hast und mich trollst seitdem. Ich kenne ja nicht den Namen.
Tja, dann wahrscheinlich denkt er dasselbe über dich.
Ja, aber er kennt meinen Namen nicht.
Würde ich schätzen.
Also, er hat ihn noch nie gehört, und er wird ihn wahrscheinlich nie hören.
Wer weiß, ne? Vielleicht schrei ich ihn ja einfach dann laut genug, und dann wird sich der auch bei
vielleicht ihm. Vielleicht ist es ja so, dass sein Freund ihm gesagt hat, du kennst du noch einen Podcast von Stevino? Und er, was ist das denn für ein bescheuerter Name, noch nie in meinem Leben gehört, brauche ich nicht rein. Vielleicht ist es ja genau andersrum da, weißt du?
Nee.
Wieso?
Naja, er ist Engländer. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass ihm irgendjemand empfiehlt, hör dir mal den Podcast von Stevino an.
Warum denn nicht?
Aber hast du mal einen neuen Podcast wieder gemacht? Also das ist ja schon, dass du einen neuen Podcast gemacht hast, ist ja schon Jahre her. Das ist ja, also, ne?
Kannst du eigentlich auf deiner Dose pfeifen? Ich konnte das mal. Scheiße,
gerade auch nicht. Ist noch zu voll. Ich kann das immer mit so halbvollen Flaschen oder sowas manchmal machen.
Ja, nice, Alter. Nochmal ganz kurz zu ADHS. Mir haben viele Community-Mitglieder geschrieben.
Eine volle Flasche waren, ne?
Und genau. Haben die Ayuna, langjähriges Community-Mitglied, eine ganz liebe, berichtete mir davon, dass sie auch ADHS hatte und dass sich durch Ritalin ihr Leben komplett verändert hat. Im Sinne von irgendwie, dass sie ihr Leben bestreiten kann. Von daher, einfach aufgrund der ganzen Aussagen, die ich von Freunden und Bekannten bekommen habe, ist meine Vorfreude da sehr groß. Ich bin mal gespannt, ob ich auch dieses, hey, ich habe jetzt 50 Jahre meines Lebens geschlafen oder durch einen Vorhang mein Leben agiert oder bestritten. Mhm. Und jetzt sehe ich zum ersten Mal richtig klar. Also ich bin sehr gespannt. Ich werde es ausführlich berichten. Aber auch das habe ich alles schon bei Svenne Talks erzählt. Naja, Bono. Also, wir machen heute wieder zu zweit.
Oui, monsieur.
Das Feedback zu Bono recherchiert letzte Woche kam, war ganz gut. Von daher machen wir das weiter, bis Dennis wieder da ist. Und recherchierend fleißig. Ich habe auch zwei Dinge, die ich ganz interessant finde. Bruno hat 71 Dinge irgendwie vorher recherchiert. Nicht. Er ist einfach, Recherchierer. Wie nennen wir den Podcast? Bruno recherchiert ist langweilig. Oder Bruno recherchiert weiter. Oder Bruno Bonusson einfach.
Vielleicht ergibt sich ja auch noch ein Titel irgendwie im Rahmen dieses Podcasts, dass wir dann irgendwann wissen, okay, hier über das eine oder andere ja auch diskutiert haben, das, ne? Sich da vielleicht auch ein Titel einfach ganz genuin herausentwickelt. Dem möchten wir natürlich die Chance geben. Insofern gehen wir einfach rein mit dem ersten Artikel hier aus dem Spiegel wieder und aus dem Ressort Ausland. Gutachten zu Hilfslieferungen nach Gaza. IGH prangert Israel an. Zitat, Aushungern der Zivilbevölkerung nicht als Kriegsmethode nutzen. Der Internationale Gerichtshof, also der IGH, hat Israel mit einem Rechtsgutachten aufgefordert, ausreichend humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen. Auch müsse das Land mit dem UNO-Palästinenser-Hilfswerk zusammenarbeiten. Israel ist als Besatzungsmacht verpflichtet, für die Bevölkerung in Gaza zu sorgen. So steht es in einem Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs, dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen in Den Haag. Israel dürfe, Zitat, das Aushungern der Zivilbevölkerung nicht als Kriegsmethode nutzen, Zitat Ende, erklärte IGH-Präsident Yuji Iwasawa. Nach dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs muss Israel ausreichend humanitäre Hilfe in den Gazastreifen lassen und dafür auch mit dem UNO-Palästinenser-Hilfswerk zusammenarbeiten. Israel untersagt dem momentan halt UNO-Hilfswerk seit Januar die Arbeit im Gazastreifen. Von März bis Mai hatte Israel grundsätzlich keine Hilfsgüter mehr in den Gazastreifen gelassen. Seit der fragilen Waffenruhe vom 10. Oktober lässt Israel zwar wieder Transport in das abgeriegelte Küstengebiet. Nach Ansicht der Vereinten Nationen reicht dies jedoch bei weitem nicht aus, um die notleidende Bevölkerung zu versorgen. Ja.
Weißt du, das Ding ist, wenn du irgendwas in dieser Richtung sagst, bist du ja sofort israelfeindlich, ne? Das ist
warum?
Voll anstrengend. Ja, okay. Ich meine, das ist genauso wie wenn du Charlie Kirk kritisierst, heißt es dann sofort irgendwie von den Wutbürgern, man würde ja den Mord an ihm feiern. Also das gibt, also
ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Frage von wie, ne? Also klar,
ja.
Sicherlich ist das hier ein argumentatives und emotional hoch aufgeladenes Pulverfass.
Meine ich.
Überhaupt über das Thema halt Israel-Palästina unterhalten zu wollen. Unter anderem aus natürlich auch historischen Gründen aus diesem Land heraus.
Ja.
Und Leuten, die diese historische Verantwortung auch sehr ernst nehmen, was auch erstmal grundsätzlich begrüßenswert ist. Aber ne, wenn kommt ja auch die Kritik immer so ein bisschen drauf an, aus welcher Richtung machst du so, mit welcher Intention. So, ne? Also wie formulierst du so eine Form von Kritik? Und die Kritik hier ist ja einfach nur, dass man sagt, pass mal auf, es geht erstmal um humanitäre Hilfe, die in den Gazastreifen rein muss. Und das sagt halt der internationale Gerichtshof, ne? Das sagt die UNO, das sagen
ja.
Das, ne, der höchste Weltrat oder sowas, den wir hier auf diesem Planeten ja haben und der von sich auch grundsätzlich, ne, versucht auch zu vermitteln immer zwischen unterschiedlichen Ländern.
Also ich möchte ganz kurz einfach nur Folgendes dazu sagen. Aus meiner Sicht ist Netanjahu ein Kriegsverbrecher, der zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Das ist nichts anderes als Völkermord, was da abläuft. So.
Ja.
Und das, finde ich, muss man auch so sagen dürfen, ohne als israelfeindlich zu gelten.
Das
also ich meine, normalerweise, die Israelis, wenn man mit sowas kommt, heißt ja immer, ja, und wir müssen ja als Erste die Fresse halten dabei. Das ist ja auch wahrscheinlich richtig, wir Deutschen. Aber das muss man doch so benennen dürfen, weil es ist ja nichts anderes als das. So, ganz einfach.
Ja, also wenn eine Organisation wie Amnesty International von sich aus sagt, wisst ihr was, Leute, da ist halt einfach Völkermord. Dann gehe ich davon aus, dass da Völkermord ist. So, ne? Dementsprechend scheiße. So, ne? Weil, also humanitäre Hilfe sowieso irgendjemandem zu verweigern, ist halt einfach gegen die Menschenrechte. So, wenn wir es nur auf der rein rechtlichen Basis mal versuchen, irgendwie durchzuklamüsern, worum es jetzt zumindest in diesem einen Artikel ja geht, ne? Weil da geht es einfach nur um die Hilfslieferung nach Gaza. Da geht es gar nicht darum, irgendwie einen Versuch irgendwie zu starten, diesen seit Jahrzehnten auch schwelenden Konflikt irgendwie zu schlichten, weil das ist nicht, ne, das maßt sich hier schlicht und ergreifend niemand an, gerade von außerhalb. Sondern hier geht es wirklich einfach nur um die Versorgung von Menschen, ja, von ja. Tatsächlich einfach Opfern, so. Welcher Gewalt letztendlich auch immer. Und das muss halt einfach immer gewährleistet sein. Ansonsten, das ist auch ein Anspruch, den kann man definitiv ja an den Rechtsstaat stellen. Weil wir gehen ja bei Israel auch davon aus, dass das halt, ne, nur mal ein
und dieses ständige Argument, ne,
Staat ist.
Dieses ständige Argument mit irgendwie, ja, aber die Hamas hat ja irgendwie Geiseln entführt, ja, das rechtfertigt das einfach nicht.
Hamas ist ja auch eine Terrororganisation.
Ja, eben. Also
wenn du eine Terrororganisation versuchst, einfach nach demselben Maßstab für dich zu bemessen, wie einen tatsächlich demokratisch halt legitimierten Staat, dann läuft ja schon einfach in deiner Art und Weise des Maßnehmens einfach sehr, sehr viel falsch.
100%.
Weil du ja, ne, an eine Terrororganisation, klar kannst du auch da den Anspruch haben, ey, pass mal auf, Leute, ne, aber von denen kannst du das nicht, also das sind Terroristen, ja, dass die gegebenenfalls von sich sagen, pass mal auf, bei uns funktioniert das alles nach anderen Maßstäben, okay, aber Israel ist halt ein Staat, so, der sich ja auch gewissen Dingen verpflichtet hat, unter anderem ja den Menschenrechten. Und dass das dann eben, ne, sowas ist, wo man sagen muss, pass mal auf, Leute, ist auch vollkommen egal, auf welcher Seite da gerade jemand Hilfe benötigt. Hilfe hat denen gefälligst einfach gewährt zu werden. Es geht ja nicht mal darum, dass du sagst, Israel müsste das jetzt alles bezahlen oder, ne, was weiß ich, irgendwer anders müsste das bezahlen, sondern es geht einfach wirklich nur um das grundsätzliche Hilfsangebot vom halt internationalen Roten Kreuz, von Ärzte ohne Grenzen und so weiter. Also schon, ne, das ist ja kein Scheiß. Und das, ja.
Man darf also wirklich nur den Kopf schütteln,
dass
da nicht mehr passiert ist und dass da auch nicht noch mehr Druck auf Israel gemacht wird. Das kann nicht wahr sein, dass sowas möglich ist in unserer Zeit. Und dass auch nicht sanktioniert wird in irgendeiner Weise irgendwie. Da ist ja, also ist ja nichts passiert bisher so. Außer dass der macht ja, was er will, der Netanjahu eigentlich.
Also nicht nur der Netanyahu, ne, da steht ja dann auch schon der Rest aus dem, oder ein Großteil als seiner Regierung noch mit dahinter und so. Das ist jetzt nicht.
Ich finde es ein Skandal, ehrlich gesagt.
Wenn man das nur an einer einzigen Person festmacht, aber es ist schon, ja, klar. Also das ist einfach eine riesige Tragödie so oder so und das ist. Da also müsste
die Bilder, die man da aus Gaza sieht von verhungerten Kindern und so. Ja. Sorry, ja. Wo ist da der Aufschrei? Also gut, er kommt jetzt langsam, aber wie lange ist das jetzt her? Wie lange läuft diese Scheiße schon?
Ja, Jahrzehnte also, im ja. Kern.
Nee, also das, dieses systematische Aushungern jetzt nach den ja. nach der Geiselnahme der Hamas.
Ja. Klar, aber also, wenn es darum geht, wie wird da einfach mit Menschen umgegangen? Dann ist das ja schon eine Frage auch von Jahrzehnten so, ne? Und ob das keine Ahnung. Ich würde jetzt auch nicht von mir behaupten, ich hätte jetzt den Vorschlag, wie irgendwas da groß zu lösen wäre, aber ganz ehrlich, wenn es um humanitäre Hilfe geht, die hast du gefälligst, also wenn du sie schon nicht selber leistest, hast du sie gefälligst einfach durchzulassen. Ansonsten bist du ein Schwein. Da gibt's auch keine Diskussion drüber.
Das ist. Ja, aber Schwein haben wir momentan sehr viele auf der Welt, gerade in hohen Positionen. Gefühlt können die machen, was sie wollen. Also
es wird immer auf dem Rücken eigentlich von unschuldiger Bevölkerung ausgetragen, ne? Was dann das größte Problem einfach von allem ist, weil alle Menschen, die da jetzt wohnen, auch gerade irgendwelche Kinder oder so, also du kannst mir ja nicht erzählen, dass da irgendwelche Schuldigen dabei wären von irgendwas. Das ist ja nicht, ne? Also dass es da in Anführungszeichen schon die Richtigen treffen würde oder so, weil sowas trifft es nie die Richtigen. Das ist keine Argumentationskette und auf sowas lasse ich mich auch gar nicht erst ein, deswegen, ne? Das ist so. Auf der Ebene
der ganze fürchte. Diskurs ist einfach so ein Scherz. Also
es gibt
würde ich auch von Amerika erwarten, dass sie da mehr Druck ausüben auf Netanyahu und seine Regierung.
Es gibt schon unterschiedliche Möglichkeiten, da wahrscheinlich mehr zu machen, aber es ist sehr, sehr viel ist halt zögerlich, weil ja die Leute wahrscheinlich auch immer Angst haben vor irgendwelchen persönlichen.
Wenn ich jetzt einen Aluhut auf hätte, würde ich in den Raum stellen, dass die ganze Sache mit der Hamas ein Inside-Job war. Der Israel legitimiert hat, irgendwie das zu tun, was sie jetzt tun. Ja, also.
Nichts legitimiert irgendwas, was Israel
ja,
da getan
aber das, hat. Aber das ist ja der Auslöser dafür, dass sie diesen Völkermord irgendwie gerade praktizieren. Das ist ja der Auslöser. Und sie haben ja gefühlt da immer schon Bock drauf gehabt, irgendwie Gaza auszuräuchern, so.
Och, das ist
das. Ja, lass mal das Thema wechseln. Mich zieht das so runter. Ich habe gar keinen Bock auf diese. Wir haben jetzt so lange darüber geredet. Lass mal weitergehen, bitte.
Ja, das ist auch keine Ebene, auf der ich jetzt Bock hätte, die Diskussion weiterzuführen. Gehen wir weiter zu Spiegel, weiterhin Politikteil. Heftige Kritik am Kanzler. Der DIW-Chef erwartet wirtschaftlichen Schaden durch Merz Stadtbild-Aussagen.
Oh Gott.
Erst sei er ein Problem im Stadtbild, dann verwies er auf die Töchter. Kanzler Merz erntet viel Kritik. Laut DIW-Chef Fratscher schaden seine Aussagen der Wirtschaft. Auch andere Ökonomen verlangen mehr Differenzierung. Kanzler Friedrich Merz bekommt für seine Stadtbildaussagen in der Migrationspolitik weiter viel Widerspruch. Die Äußerungen könnten nicht nur gesellschaftliche, sondern auch wirtschaftliche Folgen haben, befürchtet Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW. Zitat, seine jüngsten Äußerungen verschärfen die gesellschaftliche Polarisierung und richten einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden an, sagte der Ökonom dem Handelsblatt. Zitat weiter, die Botschaft des Bundeskanzlers schwächt die Willkommenskultur Deutschlands und wird den Fachkräftemangel in Deutschland in den kommenden Jahren verschärfen. In den Ausführungen des Kanzlers sieht Fratscher eine grundlegende Wahrnehmung des Landes. Zitat, der Bundeskanzler scheint ein Problem darin zu sehen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und dass das Stadtbild daher natürlich von Menschen mit Migrationsgeschichte geprägt ist. An der Stelle breche ich mal wieder ab, ne? Wenn ihr wollt, könnt ihr den Artikel halt komplett dann weiterlesen, aber das ist... ja, ne, eine Kritik aus einer anderen Seite heraus, wo jetzt nicht einfach nur eine Moralkeule einfach gehoben wird, bezüglich der Aussagen unseres Bundeskanzlers, die man, finde ich, auch absolut berechtigt natürlich ebenfalls heben kann, aber halt wirklich auch aus Seiten der Wirtschaft, die ansonsten ja traditionell eher hinter so dem Bild der CDU steht. Und wo dann ganz klar auch mal darauf verwiesen wird, dass Äußerungen nicht nur einfach widerlich, sondern auch dämlich und potenziell einfach zukunftsschädigend sind.
Dass Merz immer noch nicht seine Lektion gelernt hat, ist so spannend. Merz stellt sich hin vor ein paar Jahren und sagt, er will irgendwie die AfD halbieren. Mit seinem Versuch, am Rechten dran zu fischen, hat er die AfD verdoppelt. Der hat es immer noch nicht gecheckt, dass er mit diesem, also es ist ja immer weiter ein Versuch, am Rechten reinzufischen. Dass er mit dieser Scheiße das genaue Gegenteil erreicht von dem, was er erreichen will. Der ist doch nicht so dumm. Ich checke das alles nicht. Wie kann man als Bundeskanzler als höchster Mann des Landes so eine Aussage treffen. Das, sorry,
ich zeichne dir mal ein anderes Bild.
Ja, mach das mal.
Und zwar, glaube ich, liegt der Fehler tatsächlich in dem Fall bei dir, weil du die Aussage von Friedrich Merz ernst genommen hast, als er gesagt hat, er möchte die AfD halbieren. Diese Aussage hat er nur getroffen, weil er weiß, dass er damit bestimmte Leute ansprechen kann. Das ist der einzige Grund, aus dem so ein Mensch, so ein Machtmensch, so ein reiner Machtmensch, der sich sonst von Inhalten auch gerne nur ein kleines bisschen ferner hält, versucht, seine eigene Macht halt zu stärken. Der trifft einfach immer nur Aussagen, von denen er glaubt, dass Leute sie irgendwie hören wollen und dass sie ihm Mehrheiten verschaffen. Das war's.
Das ist, was er gesagt hat. Das ist
durch und durch ein Populist.
Ohne Wenn und Aber ist das blanker Rassismus, ohne Diskussion.
Klar.
Und sorry, aber dass ein Bundeskanzler der Union sowas sagt, also es ist doch 1:1 eine Aussage, die auch Höcke oder so treffen würde.
Stimmt, ja.
Das ist, also, ist das vielleicht ein Plan irgendwie, obwohl sie es ja immer abstreiten, Brandmauer, jada, jada, sich der AfD anzunähern und wirklich bald rechtskonservativ zu herrschen, ich kann mir solche Aussagen einfach nicht erklären.
Also, das Phänomen ist ja, also wenn in auch anderen europäischen, also gerade europäischen Ländern, die ziehe ich jetzt einfach mal als Vergleich rein politisch da so mit gegriffen hat, ist ja, dass so etablierte, von sich behauptende, halt so konservative Parteien, also die etwas so Mitte rechts und sowas stehen und was man auch der CDU wahrscheinlich zuschreiben würde, halt beim Aufstieg von Rechtspopulisten immer irgendwie dann kleiner gemacht wurden, weil die sich daran halt bedient haben, an der ganzen Wählerschaft.
Mhm.
Und die haben immer versucht, also sei es jetzt zum Beispiel auch sowas wie in Österreich und so gewesen, wo wir die FPÖ auch haben schon seit Ewigkeiten, die auch seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder sowas immer mit 30% und so in den tatsächlich Bundeswahlen in Österreich da dabei ist. Also die sind einfach rechtsextrem auch. Und die haben eben auch dafür gesorgt, dass dann sowas wie die ÖVP, also die Österreichische Volkspartei, so das, ne, die Schwesterpartei quasi zur deutschen CDU, dann mittelfristig sehr viel kleiner wurde, weil sie sich inhaltlich entkernt hat, nachdem sie erstmal versucht hat, irgendwie diese Wählerstimmen wieder anzusprechen und zu sich zu peitschen. Und das ist immer im gegenteiligen Effekt gemündet. Also sei es jetzt eben in Österreich, sei es auch in Frankreich natürlich, wo der Front National um sich greift, sei es in Italien, wo wir mit Meloni da auch eine Kanzlerin haben, die, ne, also auch definitiv dem rechten Rand zuzuordnen ist, oder sei es in Polen, sei es in Ungarn. Es gibt unzählige Beispiele mittlerweile, wo das so läuft, oder auch natürlich in England, wo die Briten dann ganz besonders lustig waren, weil sie jetzt mittlerweile auch nicht mehr Teil der EU sind wegen solcher Scheiße. Und das, ja, ist einfach kurzsichtig. Also ich.
Ja, aber ich meine, der hat doch schlaue Leute um sich rum. Ist Merz wirklich so dumm? Also, das ist doch Kalkül. Warum?
Ja, absolut. Aber das geht ihm ja nur um sich. Es geht ihm schon auch nicht mehr darum, wie sie ja, das
wenn
Land...
Er, wenn er Wähler an die AfD verliert, dann das ist ja ein völlig... Hast du jetzt gerade perfekt aufgezeigt, dass es ein völlig falscher Weg ist. Er ist halt Steigbügelhalter für die AfD, ne?
Klar.
Mit der Scheiße.
Ja, absolut. Aber der Vorteil ist, die AfD will ihm ja nichts. Die AfD hat ja nichts tatsächlich gegen Kanzler Merz. Wenn die AfD jetzt an der Macht wäre, würde die ja gegen sowas wie Friedrich Merz nicht das geringste unternehmen.
Die würden ja, weil sich sie den Kanzler stellen würden.
Die würden sich den gerne einfach mit als, ne, als Unterstützung nehmen. Weil die wissen, okay, der ist ein kleines bisschen gemäßigter und so, aber an den Besitzverhältnissen wird nichts gerüttelt. Der ist weiß, der ist alt, der ist männlich, der ist deutsch. Perfekt. Das ist doch super. Also hat doch Friedrich Merz vor der AfD persönlich nichts zu fürchten. Nicht das Geringste.
Die Frage ist,
woher kommt dieser... Warum sollte der persönlich ein Problem mit dem haben?
Woher kommt dieser weltweite Trend, irgendwie Rechtspopulismus geil zu finden? Liegt es daran, dass die Leute so dumm sind oder sind die Leute so unzufrieden?
Warum? Desinformation.
Ja.
Des- und Uninformation. Ne? Die uninformierten Leute sind einfach die am gernsten oder am liebsten einfach für irgendwas leicht zu begeistern sind. Das sind die besten Mitläufer.
Wahnsinn eigentlich, ne?
Die in Debatten verstricken, die wenig bis gar nichts mit ihnen konkret selber zu tun haben, sie dafür emotionalisieren, damit im Hintergrund immer langsam das weiterlaufen kann, was in unserem System halt weiterläuft. Dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Und das wird immer, das zieht sich so durch. Ne? Das ist ja auch kein
nationales Problem. Überleg mal, also wenn jetzt Bundestagswahl wäre, hätte die Union zusammen mit der AfD, ich glaube, 52%.
Kann so sein.
Das heißt, da gibt's auch keine Konkurrenz eigentlich dafür. Also ich glaube nicht mal, dass, also Rot-Schwarz hätten die auch noch eine Mehrheit. Ich glaube, SPD ist bei
Rot-Grün meinst du dann, oder was?
Was habe ich denn gesagt?
Rot-Rot-Schwarz.
Also große, große Koalition, meine ich.
Bestimmt nicht mit der CDU zusammen, aber ja.
Nee, ich meine jetzt eine große Koalition.
Nee, das ist ja auch keine große Koalition mehr, glaube ich, ne, seit die SPD dabei ist. Weil von der SPD noch als einer großen Partei zu reden, ist ja angesichts
ja, stimmt schon. Hast du nicht ganz so. Aber die waren schon mal so niedrig, ne? Und dann gab es diesen Wahlkampf und dann, ja, keine Ahnung. Die haben jetzt, warte mal.
Stimmt.
26 und 14. Die kämen also auf 50%, auf 40%. Das heißt, die GroKo hätte gar keine Mehrheit mehr. Also ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt noch eine Regierung stellen will. Also dann musst du wieder mit drei Parteien arbeiten, um die super starke AfD. Also ist ja nur, wie soll ich sagen, nur schwarze oder dunkle Aussichten in Sachen Politik in Deutschland.
Ist ja fairerweise in einigen Landtagen auch schon so, ne? Das sind ja jetzt keine Verhältnisse, die nur so auf Bundesebene existieren. Es gibt ja auch schon den ein oder anderen Landtag, wo wirklich mit unterschiedlichsten Kooperationsmodellen halt gegen auch die AfD gearbeitet werden muss und wird aktiv. Ne? Sei es jetzt eben sowas wie Thüringen, wo wir ja Ewigkeiten lang auch Bodo Ramelow hatten, von den Linken, der das gemacht hat. Einfach weil, ne, die AfD halt nicht mit der CDU zusammenarbeiten wollte. Und dann haben sie da so eine Rot-Rot-Grüne auch Minderheitsregierung gestellt. Weil, ne, unter halt dann Duldung der CDU, das heißt, mit denen haben sie dann in Sacharbeiten, ne, oder in Sachthemen zumindest zusammenarbeiten können und sowas. Das sind halt dann Modelle und politische Realitäten, mit denen man sich vielleicht auch in Deutschland langfristig auseinandersetzen muss, wenn wir es nicht tatsächlich mal irgendwann sinnhafterweise schaffen würden, die AfD zu verbieten. Was immer noch ein Thema ist und Thema sein muss auch.
Ja, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht mehr, dass das passiert. Der Verfassungsschutz drückt ja auch da, rudert da ja auch zurück irgendwie. Sie sind als gesichert rechtsextrem, was sind sie?
Gesichert rechtsextrem.
Ja, sie sind gesichert rechtsextrem gemarkt oder was weiß ich, wollte ich jetzt sagen. Und es passiert ja trotzdem nichts. Also, wo ist das Verbotsverfahren, wenn jemand, trauen die sich gar nicht mehr, glaube ich, weil sie einfach zu stark und zu groß geworden ist.
Warten wir es mal ab, ja. Also
ich glaube da nicht mehr dran, dass sie verboten wird. Glaube ich nicht mehr dran.
Ja, also ich würde jetzt auch nicht, ne, eine Wahrscheinlichkeit von über 50% dafür geben, aber das halte ich zumindest noch für irgendwas, was auch definitiv als Diskussion nochmal aufkommen wird.
Ich finde, so ein Verbotsverfahren hätte viel, 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 viel früher kommen müssen. Ja. Jetzt ist sie viel zu stark. Stell dir mal vor, die verbieten jetzt die AfD. 26% der Leute gehen auf die Straße. Das ist ein Bürgerkrieg oder so eine Scheiße.
Ich glaube nicht, dass die auf die Straße gehen. Und selbst wenn, dann, ne? Komm. Ja, dann mehr.
Lass mal Thema wechseln. Politik deprimiert mich einfach nur noch. Ich meide das auch, ehrlich
gesagt. Okay, aber zumindest in diesem Artikel stand ja auch sowas,
die wirtschaftlich auch.
Schwächt die Willkommenskultur und wird den Fachkräftemangel Deutschland in den kommenden Jahren verschärfen. Und natürlich, ne, Deutschland ist eigentlich Einwanderungsland und Menschen mit Migrationsgeschichte haben jetzt gegebenenfalls auch, ne, die haben definitiv Bedenken, wenn es darum geht, halt in den nächsten Jahren nach Deutschland einzuwandern, weil da sind überall rechte Spinner.
Ja.
So, also man tut sich da auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen keinen Gefallen und das ist, glaube ich, erstmal für sich genommen nachvollziehbar.
Ja, Friedrich Merz ist jetzt auch nicht gerade ein Aushängeschild als Kanzler, wo man sagen würde, ja, deshalb fallen wir jetzt ein, weil die so eine starke Regierung und so einen starken Kanzler haben.
Der Fotzenfritz wieder, ne? Der regelt das schon.
Gott.
Spiegel Wissenschaft diesmal. Mal wieder, was Bericht zu globalem Klimaschutz. Mal wieder ein gute Laune-Thema einfach. Wir tun das Richtige, wir tun es nur nicht schnell genug. Die Weltgemeinschaft ist zu lahm beim Klimaschutz, zeigt ein aktueller Report. Demnach erreichte die Kohlenutzung 2024 weltweit einen Rekordwert. Das schon mal für sich beachtlich, ne? Also demnach erreichte die Kohlenutzung 2024 weltweit einen Rekordwert, trotz aller Bemühungen auf saubere Energien umzusteigen. Im Kampf gegen die Erderhitzung tun die Staaten weltweit viel zu wenig, um die Klimakrise auf ein erträgliches Maß einzudämmen. Das zeigt eine weitere aktuelle Studie. Keiner der Indikatoren in 45 Schlüsselsektoren ist mit Blick auf das Jahr 2030 auf Kurs, um das Klimaabkommen von Paris einzuhalten, wie die Denkfabriken Climate Analytics and World Resource Institute berichten. Die Teilnehmenden der Weltklimakonferenz hatten vor 10 Jahren in Paris beschlossen, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Zitat: Es besteht kein Zweifel daran, dass wir im Großen und Ganzen das Richtige tun, wir bewegen uns nur nicht schnell genug, sagte Claire Schumer vom WRI, eine der Leitautoren zum neuen Bericht State of Climate Action 2025. Eines der besorgniserregenden Ergebnisse der Analyse sei, dass die Bemühungen zum Ausstieg aus der Kohle nun schon im 5. Bericht in Folge deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben, sagte Schumer laut Guardian weiter.
Was?
Ja, okay. Ja, also man, darüber dann auch so einen Bericht zu schreiben, ist ja ganz nett, weil also wir thematisieren das ja auch im Rahmen dieses Podcasts sowieso häufig, oder ich mache das auch häufiger mal, weil Klima ein Thema ist, was mich definitiv auch in diesem Rahmen interessiert oder auch den Umgang damit, mit was für Zielen man sich gesetzt hat. Und dass man jetzt eben sagt, pass mal auf, Leute, ne, es läuft zum fünften Jahr hintereinander, sind wir nicht mal imstande, irgendwelche Sachen zu erreichen. Die weltweite Kohlenutzung erreicht sogar nochmal einen Rekordwert. Es ist wirklich, es ist nur absurd. Ja. Es ist so eine unfassbare Schere zwischen Realität und dem, was die Leute sich noch hier erzählen, was gegebenenfalls machbar ist. Es ist.
Weil die Lobbys einfach zu stark sind, glaube ich. Ich glaube, das ist das Hauptproblem.
Auch. Also mit, das ist mit das Sicherheit. Hauptproblem.
Und dass wir Menschen erst reagieren, wenn wir irgendwas, wenn etwas bedrohlich ist. Die ganzen Warnungen und die ganzen Horrorszenarien, die dummen Menschen, die ich krieg das immer wieder mit von Eltern oder so. Klar. Also ich hatte einen Vater, haben mir Handynummern ausgetauscht, das war noch an der alten Schule. Und der hat dann eine Story gemacht, wo er draußen den Garten filmt, es regnet und der sagt, ja, wo ist denn jetzt der Klimawandel? Weißt du, die dummen Menschen ticken halt so, weißt du, da wird erst reagiert, wenn, das ist Don't Look Up, wie der Film. Da wird erst reagiert, wenn irgendwas wirklich bedrohlich ist. Sonst stellen sich hin und sind ja die richtigen Denker, die Querdenker, die das alles begriffen haben. Das ist das Problem. Die Menschen werden nicht reagieren, bevor wir die Pistole auf der Brust haben.
Ja, das ist so rein faktisch betrachtet ist die Pistole ja schon abgeschossen worden.
Ja, aber du siehst es ja nicht so direkt. Es ist ja nicht so greifbar.
Genau, weil und das ist halt das Interessante oder das Argument, was ja auch schon relativ viele andere Leute vor uns gemacht haben, die auch sehr viel cleverer und noch sehr viel tiefer wahrscheinlich diesen Themen drin sind als wir, jedenfalls als ich. Bei dir kann ich es nicht hundertprozentig sagen, weil du bist ja
eine
aller Zeiten. Und die halt sagen, pass mal auf, das funktioniert hier halt auf Zeitskalen, die halt für das menschliche Leben jetzt schwer so direkt zu erfassen sind, als dass das was als was Bedrohliches wahrgenommen werden kann überhaupt, ne? Weil jetzt halt ein Klimawandel, der passiert halt nicht von heute auf morgen, so, oder zumindest nicht in dem Rahmen, als dass das halt für alle Leute direkt ersichtlich wäre. Und
vor allen Dingen ist er irreversibel und das checken die Leute halt nicht. Das checken sie nicht. Das in dem Moment, wo wir die Pistole auf der Brust haben, werden wir es nicht mehr rückgängig machen können. Das ist ja das Problem. Aber die Leute sind ja zu, wie gesagt, die Lobbys sind zu stark, die einfachen Menschen sind zu dumm, um das zu realisieren und jada jada.
Was ich sonst an diesem Artikel ganz kurz noch sagen möchte, was ich interessant finde, ist das direkte Zitat einfach der Autorin zu dem Bericht, die gesagt hat, es besteht kein Zweifel daran, dass wir im Großen und Ganzen das Richtige tun. Wir bewegen uns nur nicht schnell genug. Das ist, auch das ist wieder einfach nur so ne, komplett Ei-Ei. Irgendwie, ich weiß nicht, was das soll. Also zu sagen, es besteht kein Zweifel daran, dass wir im Großen und Ganzen das Richtige tun. Ja, bei mir bestehen nicht. Definitiv genau. Zweifel, weil da passiert einfach nichts. Und dann zu sagen, ja, wir bewegen uns noch nicht schnell genug, das ist wieder so, ja, will man den Mächtigen einfach gefallen oder was? Anstatt dass man sagt, pass mal auf, Leute, Ideen sind ja das eine, Umsetzung ist aber vielleicht das, was uns dann langfristig eben als menschliche Zivilisation vielleicht doch ein bisschen auch weiterhelfen würde. Und nee, dann
schnell. Ja, aber diese Katastrophenwarnungen, die gab's ja zuhauf irgendwie, das funktioniert ja nicht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so der Versuch, ja, wir machen das ganz. Kleiner Hund, hier hast du dein Leckerli. Du machst das ganz toll, aber nicht schnell genug. So wird das nichts. So, weißt du?
Ja, ja.
Und die Menschen sind einfach auch müde, was Katastrophenwarnung angeht, ne? Die ganzen Medien arbeiten ja nur noch mit Horrorszenarien irgendwie, dass man da irgendwann abschaltet, ist halt klar.
Ne? Das klickt, ne? Ist halt Aufmerksamkeitsökonomie mal wieder.
Genau, ja. Und wenn dann irgendjemand kommt, so zwischen, was weiß ich, drohendem Atomkrieg mit Russland oder was weiß ich was, das wird ja, also die Medien waren voll vor, der dritte Weltkrieg ist quasi am Start. Klar. Ne? Also diese ganze, man kann nicht mehr einfache Menschen können nicht mehr differenzieren zwischen den ganzen Horrormeldungen so. Und sagen dann ja. Und
wollen sie auch gar nicht mehr. Das ist ja der andere Punkt, ne? Weil die Medien ihnen ja schon vorgeben, pass mal auf, das und das hast du jetzt genauso zu denken und so hast du zu reagieren. Das geschieht ja auch wieder mit Kalkül, wenn diese Artikel irgendwie produziert werden. Das ist ja, das spielt sich ja alles gegenseitig in die Karten, um auch der eigenen Industrie weiterhin zu nutzen, ne? Weil ansonsten konsumiert ja irgendwann keiner mehr Medien. Und das soll ja jetzt auch nicht hundertprozentig passieren. Aber auch das ist wieder ein Artikel, da greife ich später nochmal was drauf ein. Das ist eine gute Cross-Idee.
Okay.
Gehen wir einfach mal ein kleines bisschen weiter zu noch spaßigeren Themen. Und das bedeutet natürlich, dass das Thema überhaupt nicht spaßig ist. Aus Spiegel Panorama, Prozess in Erfurt. Gymnasiallehrer gesteht jahrelang Missbrauch seiner Schülerin. Insgesamt 84 Mal soll sich der Mann an dem Mädchen vergangen haben. Wegen des Missbrauchs
seiner Schülerin. 84, wer zählt denn das?
Ich nehme an, die Schülerin. Wegen des Missbrauchs einer Schülerin steht ein Lehrer in Erfurt vor Gericht. In U-Haft ist zudem ein Vertrauenslehrer, der offenbar selbst zum Täter wurde. Die Taten erstreckten sich über Jahre. Ein Gymnasiallehrer steht wegen sexuellen Missbrauchs seiner Schülerin vor dem Landgericht in Erfurt. Zum Prozessauftakt räumte der Angeklagte über seine Verteidiger die Vorwürfe vollumfänglich ein. Zudem wurde ein Täter-Opfer-Ausgleich in Höhe von 30.000 Euro angeboten. Wow. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 63-Jährigen insgesamt 84 Fälle im Zeitraum von 2016 bis 2020 vor. Der Klassenlehrer, der Sport und Geschichte unterrichtete, soll sich an seiner Schülerin in der Schule, auf Klassenfahrten und in seinem Wohnhaus vergangen haben. Dabei kam es laut Anklage auch zum ungeschützten Geschlechtsverkehr mit dem Mädchen, das zum damaligen Zeitpunkt 13 Jahre alt war. Die sexuelle Beziehung zu der Schülerin habe sich aus einem Vertrauensverhältnis heraus entwickelt, sagte der in dritter Ehe verheiratete Studienrat, der selbst Vater ist. Er übernehme die Verantwortung dafür, gleichzeitig sagte er, er habe es immer beenden wollen und dass er Kondome verwendet habe. Zitat, mir war schon nach dem ersten Mal klar, dass es falsch war, sagte der Angeklagte.
Da habe ich aber noch 83 Mal nachgelegt. Alter Schwede, aber ist es denn Einvernehmen mit dem Mädchen passiert? Also wie kommt sie denn sonst zu seinem privaten Haus? Ist ja nicht so irgendwie, ich werde vergewaltigt und gehe dann wieder dahin. Also das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ist komisch. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich lese mal noch ganz kurz das Ende des Artikels vor. Daraus ergibt sich vielleicht was. Die Schülerin hatte sich wegen des sexuellen Missbrauchs hilfesuchend an einen Vertrauenslehrer der Schule gewandt. Stattdessen soll dieser aber dann mit ihr sexuelle Bilder ausgetauscht haben. Im Zuge weiterer Ermittlungen und einer Durchsuchung bei dem Verdächtigen wurde im Sommer Haftbefehl gegen den Vertrauenslehrer erlassen. Er soll sich an mehreren anderen Schülerinnen vergangen haben, so der Vorwurf. Gegen ihn wurde laut Staatsanwaltschaft inzwischen Anklage wegen des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und Vergewaltigung sowie der Verbreitung jugendpornografischer Inhalte erhoben. Einen Prozesstermin in diesem Fall gab es bislang nicht.
Ich verstehe das nicht. Wenn ich von jemandem missbraucht werde, missbraucht im Sinne von vergewaltigt, dann gehe ich doch nicht zu dem nach Hause, wenn er sagt, wenn er von diesen 83 Mal auf was. Ich verstehe das alles nicht.
Ja, klingt erstmal weird.
Muss das Mädchen irgendwie erpresst haben mit irgendwas, was weiß ich.
Würde ich fast von ausgehen, ne? Also,
muss ja.
Auf der anderen Seite, wie auch immer man da eine Drucksituation halt bei einem Schutzbefohlenen erzeugt, ne? Weil die war halt 13. Das ist halt, weißt du, wie ich meine? Also. Mhm. Was weiß ich, was der dir erzählt hat oder wie auch immer dieses Verhältnis letztendlich effektiv ausgesehen hat. Das mag eine Frage sein, die man sich wahrscheinlich aus dem menschlichen Kontext heraus stellt und die du dir natürlich mit deinem beruflichen Hintergrund ganz besonders stellst, wie sowas halt konkret aussehen kann.
Ja.
Aber fairerweise alleine diese Darlegung der Fakten reicht ja einfach aus.
Ja, schon.
Um ein hinreichendes Bild zu zeichnen von dem, was da abgeht. So, es wurde ein Täter-Opfer-Ausgleich in Höhe von 30.000 Euro angeboten.
Großzügig.
Das ist auch was zum Arsch, Alter.
Ach, ja, keine Ahnung.
Dabei kam es laut Anklage auch zum ungeschützten Geschlechtsverkehr.
Als ob das doch relevant wäre, ob der jetzt mit Kondom das Mädchen vergewaltigt hat oder ohne. Das ist
natürlich. Und dann sagt er auch, mir war schon nach dem ersten Mal klar, dass es falsch war. Hä? Wenn muss mir vorm ersten Mal klar sein, dass das falsch ist, Bruder. Das ist, also, ich kann, wo ist das, ne, und dann, warum machst du es dann weiter? Das ist so geistig gestört. Das ist auch wirklich, nee. Und dann nehme ich es auch nicht zurück. Und das meine ich wirklich vollen Ernstes. Dieser Mann ist geistig gestört. Und natürlich schwer kriminell, verknacken, fertig. Keine Diskussion.
Eigentlich schon, ja.
Keine Diskussion. Das wirklich.
Und wie ist es rausgekommen? Hat das Mädchen, was da missbraucht war? Oder, also, weil das sind ja zwei verschiedene Täter. Bei dem Vertrauenslehrer haben wir jetzt gehört, irgendwie, da hat Media, aber was ist denn mit dem, der Hauptangeklagte? Wie kam das denn raus? Steht das da drin?
Steht hier nicht direkt drin.
Okay.
Aber also auch dann, dass natürlich man dem Vertrauenslehrer, ne, dann gehst du halt.
Der muss ja irgendwas gegen das Mädchen in der Hand gehabt haben, sonst lass ich mich nicht 83 Mal, ja.
Du, was weißt, ne, keine Ahnung.
Ja,
ich weiß
auch nicht, das vielleicht. Auch dran,
wir haben heute wirklich einen Podcast der Freude. Drin und so, ne, das ist halt.
Podcast der Freude ist das heute. Mir ist schlecht, ich habe Kopfschmerzen.
Okay. Es tut mir sehr leid. Willst du stattdessen mal mit einer News um die Ecke kommen?
Ich bin jetzt so deprimiert, ich ritze mich jetzt, wirklich. Okay. Hast du auch irgendwas Fröhliches, was nicht so irgendwie zerstörerisch ist? Was
Fröhliches?
Oder was Witziges oder irgendwas?
Was Witziges? Ich habe einen ganz kurzen Artikel, aber da werde ich jetzt nicht zu viel vorlesen, weil das ist aus der New York Times. Ne? Habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann erwähnt. Abonnent der New York Times, zumindest halt online, weil ich das Angebot einfach immer ganz interessant finde. Und ne, für die Leute, die des Englischen nicht mächtig sind, werde ich es gleich so ein bisschen ins Deutsche übersetzen, aber sind nur so ein paar kleine Artikel, die sich um das Thema Technik drehen. Und zwar, Googles Quantum Computer makes a big technical leap. Designed to accelerate advances in medicine and other fields, the tech giant's quantum algorithm runs 13,000 times as fast as software written for a traditional supercomputer. So, also es geht, ne, im Kern, ich fange jetzt damit gar nicht an, Googles Quantencomputer, ne? Quantencomputing ja sowieso schon ein relativ interessantes Thema, so in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ist jetzt so weit gekommen, dass man imstande ist, eine Software halt 13.000 Mal so schnell einfach bearbeiten zu können wie ein bisher traditioneller Supercomputer. Also ein Faktor von 13.000, die haben sie jetzt erreicht bei Google mit ihrer Konstruktion eines Quantencomputers. Und das ist schon rein technisch betrachtet krass. Ne? Also das, dementsprechend gibt es hier ein relativ großes Piece auch in der New York Times. Das ist vielleicht hinter einer Paywall. Ich bin mir nicht sicher, weil ich bin da eingeloggt. Alle anderen Artikel waren bisher halt nicht irgendwie hinter einer Paywall. Aber da arbeiten die halt jetzt schon seit Ewigkeiten dran, ne? Und haben dann entsprechend auch das Paper dafür veröffentlicht. Das findet man im Nature Journal, ne? Für alle Leute, die eben gegebenenfalls daran so ein kleines bisschen interessiert sind. Und diese Technik ist also im definitiven Kommen. Was sagst du zu Quantencomputing, Steve? Sagt dir,
bist du da viel zu wenig Ahnung von technisch. Marius könnte das wahrscheinlich dezidiert erklären. Ich nicht. Ich habe da keine Ahnung von. Aber das soll ja die Zukunft sein. Von daher ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis das richtig abgeht in dem Bereich.
Absolut, ne? Und der wird, also sobald das ein bisschen größer ist, also Quantencomputer, sodass das auch mehrere Haushalte und sowas dann erreicht hat, wird's auch die Art und Weise, wie wir gerade mit Internet und Datenstrukturen und so weiter umgehen, nachhaltig verändern. Einfach weil so Sachen wie Passwörter und so weiter, die sind halt jetzt, das ist fertig, ne? Das Thema ist auserzählt. Wie so Sachen wie digitale Sicherheit und so weiter dann gemanagt werden muss, wird ein massives Problem werden und ist jetzt auch gerade schon das massive Problem. Weswegen halt alle möglichen Sicherheitsbehörden, ne, von allen möglichen Staaten und allem möglichen massiv hinter diesem Thema her sind. Weil Quantencomputer halt alles knacken können. De facto. Ne? Weil der große Vorteil ja von einem Quantum ist oder von so einem Quantum-Bit, einem Qubit, wie man in der Stelle eben argumentiert, ein Bit kennst du ja wahrscheinlich einfach so schon, das sagt entweder immer 0 oder 1. Und aus ganz vielen Nullen und Einsen baut man dann irgendwann computertechnisch, ne, so eine Programmzeile auf oder irgendeinen Befehl, mehr oder minder. Irgendwas, was die Konsole umsetzen muss. Und so ein Quantencomputer hat halt jetzt den Vorteil, dass du von einem tatsächlich nicht nur einfach von so einem 0 oder 1 Bit, also entweder irgendwas ist normalerweise ein Strom fließt oder ein Strom fließt nicht, so wird das technisch jedenfalls häufig erklärt, arbeitest du immer mit so einem Zwischenzustand, der sowohl 0 als auch 1 sein kann. Und dann erst tatsächlich ausgelesen wird, wenn es fertig ist. Und damit kannst du, das ist physikalisch halt der wilde Scheiß. Und okay. Deswegen ist es auch momentan noch ein bisschen kompliziert und auch schon seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten halt in der Entwicklung, sodass man imstande ist, das irgendwann auch technisch effektiv zu nutzen. Und dass es jetzt eben schon Experimente gibt, die nachweisen, dass wir auch mit bereits tatsächlich existierten, ne, existenten Geräten entsprechende Ergebnisse erzielen können, ist ja das wahrscheinlich Spannendste. Weil unter anderem, und das steht hier auch noch in diesem Artikel drin, ein ganz kurzer Satz noch, the Chinese government has committed more than 15.2 billion to quantum research.
Oh, okay.
Also gerade auch die Chinesen knallen da so unwahrscheinlich viel Geld rein, weil das eben die ganz große Chance ist, jetzt auch dem besten.
Was schätzt du, wie lange wird das noch dauern, bis sowas marktreif ist?
Keine Ahnung, dafür bin ich nicht. Also bis das tatsächlich dann im Sinne von für jeden marktreif ist, keine Ahnung. Ich weiß, jetzt gerade eben arbeiten schon relativ viele Sicherheitsbehörden aktiv an diesen Themen.
Spannend, finde ich auch mega spannend. Ich finde, du hast es auch gut erklärt. Ja.
Ja, das ganz kurz mal als technische News, die es vielleicht ein kleines bisschen auflockert, ne? Oder was heißt ein kleines bisschen auflockert, aber wo man eben sehen kann, okay, das hat jetzt nicht direkt irgendwas mit Friedrich Merz oder Donald Trump oder auch mit Wladimir Putin zu tun, sondern das ist einfach nur eine technische Neuerung, die definitiv kommen wird und unser aller Leben definitiv auf den Kopf stellt. Muss es. Okay. Weil das wird so viele Sachen einfach aufbrechen, das kann man sich gerade noch nicht unbedingt vorstellen. Naja. Nächster Artikel, Spiegel Netzwelt, Verantwortung von Social Media, auch ein Thema, worüber wir ja auch letzte Woche bereits geredet haben. Die BR-Chefin sieht nationale Sicherheit durch Desinformation bedroht. Zitat, Politik muss sich mit der gleichen Leidenschaft um Desinformation kümmern, mit der sie sich um Drohnen kümmert, sagt Katja Wildermuth vom Bayerischen Rundfunk. Auf den Münchner Medientagen wurden über US-Digitalkonzerte Digitalkonzerne gesprochen. Digitalkonzerte wäre auch witzig. Gab's nicht sogar mal ein Digitalkonzert irgendwie in Fortnite oder so?
Ja.
Hast du dir wahrscheinlich angeguckt, doch damals?
Natürlich nicht.
als passionierter Fortnite-Spieler. Bayerns oberster Medienaufseher für Privatcenter und Digitalanbieter fordert mehr Haftung und Kontrolle bei den globalen Internetplattformen. Es müsse einen fairen Rechtsrahmen geben im Wettbewerb der Plattformen mit den traditionellen Medien, sagt der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, BLM, Thorsten Schmiege. Der Streit über die Aufsicht über Social-Media-Anbieter sowie Digital- und KI-Riesen wie Google und ChatGPT ist eines der Top-Themen bei den Medientagen in München. Zur größten deutschen Branchenkonferenz ihrer Art werden an drei Tagen bis Ende der Woche rund 5000 Medienschaffende erwartet. Wir brauchen endlich ein radikales Level-Playing-Field für alle Marktteilnehmer, vor allem die Plattform, sagt Schmiege der Nachrichtenagentur dpa vorab und fordert damit, dass sich beide Seiten auf Augenhöhe begegnen können. Das betrifft die Themen Haftung, Finanzierung, Aufsicht.
Ja. Ja. Ja, das ist problematisch mit Konzernen oder Firmen, deren Hauptaugenmerk auf Gewinnmaximierung liegt. Die werden von sich aus da nicht viel machen, ne?
Das ist denen alles scheißegal.
Elon Musk, der einfach irgendwie drei Viertel der Belegschaft bei Twitter gefeuert hat und alles automatisiert hat. Und es funktioniert zwar jetzt nicht mehr so, aber ist ja scheißegal. Hauptsache, das ist jetzt lukrativ, ne? Hat er irgendwie seinen komischen
Twitter-Pro. Und seinen Freunden gefällt's auch.
Ja. Ja, mehr Desinformation ist ja eine super Sache eigentlich für dieses Klientel. Von daher.
Für alle Leute, die davon profitieren, dass möglichst viele Leute desinformiert sind, ist das super. Also dementsprechend, ne, das spielt ja dann den Populismus komplett in die Karten. Ganz interessant finde ich allerdings, dass das halt eine Aussage ist von jemandem vom Bayerischen Rundfunk. Ne? Also unser öffentlich finanziertes Netzwerk de facto, wofür wir ja alle garantiert sehr, sehr gerne GEZ zahlen. Zahlst du sehr gerne GEZ, Steve? Sei ehrlich.
Nö. Weil ich halt so gut wie gar keinen Fernsehen mehr gucke.
Okay. Aber sonst so für so ein bisschen Radio und so?
Ja, ach, ich weiß auch nicht. Ich mache mir da gar keine Gedanken. Das musste man schon immer zahlen, irgendwie jetzt irgendwie, nur weil irgendwelche Wutbürger sagen, es muss abgeschafft werden, weil sie irgendwie mit den Inhalten nicht einverstanden sind. Keine Ahnung. Ja. Und mittlerweile ist es ja auch Internet. Also es ist ja nicht nur mehr Fernsehen, sondern es ist ja so ein Gesamtmedienpaket quasi. Ich mache mir da nicht so viel Gedanken. Ich zahle das einfach und bla. Man muss auch nicht zu allem eine Meinung haben.
Ich bin zum Beispiel großer Fan eigentlich. Also jetzt nicht unbedingt davon, zusätzlich GEZ zu zahlen. Ich finde, das könnte man auch fairerweise halt anders regeln. Ja, so wie man das mit Steuern und so weiter ja auch macht. Aber grundsätzlich, dass eben so ein Netzwerk eigentlich dann, ne, finanziert wird irgendwie von uns ja allem, vom gesamten Volk, so ist es ja effektiv, finde ich schon gar nicht schlecht, weil dann eben wir relativ gut sichern können, dass wir einen unabhängigen Journalismus haben in diesem Land.
Das ist ein aber das wird ja auch schon
extrem hohes Gut.
Es ist ja immer so, entweder die extremen Rechten oder die extremen Linken sehen irgendwas im Fernsehen, was ihnen nicht passt und basierend darauf zweifeln sie dann immer die Rundfunkgebühren an. Also das ist doch, nee, ist doch affig, ne?
Mach ich nicht. Und ich bin ja
du nicht. Kommunist. Ich auch nicht. Auch.
Also
ich auch nicht. Von daher.
Ja, versuch mal jemanden linksextremer zu finden als mich. Das ist gar nicht so einfach. Insofern, ne, ich bin da überhaupt kein Gegner von. Ich bin ein großer Fan. Also die sollen auch gerne kritisch über alles Mögliche berichten. Das ist vollkommen in Ordnung und auch richtig und wichtig so. Weil halt etwas.
Ja, aber dann muss man auch zum Beispiel Dieter Nuhr aushalten. Was ich meine?
Ja, tue ich auch.
Ja.
Ich finde den scheiße. Legitim. Aber
ich finde den auch scheiße. Ja, aber ich zahle doch deshalb. Ich sag doch nicht, die Dieter Nuhr irgendwie ist, wie heißt es immer so schön, der Arm der AfD,
Sprichrohr.
Ja, Sprachrohr, der, genau. Kann man darüber diskutieren, will ich auch jetzt gar nicht. Ich finde den kacke. Früher fand ich ihn richtig cool, ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber mittlerweile ist der kacke.
Hat er nicht auch Lehramt studiert oder so?
Ist mir scheißegal. Ist das
ein Brudi im Geiste für dich?
Fakt ist aber, nur weil mir irgendwas nicht gefällt im Fernsehen, kann ich doch nicht jedes Mal irgendwie mimimi, aber die Fernsehgebühren. Ich zahle die auch nicht gerne, weil es ist immer läppert und ich immer irgendwelche, keine Ahnung, 99-Euro-Rechnung kriege oder 50 Euro. Denke ich auch immer, ui, da kommt doch immer was zusammen. Aber ja, unabhängiger Journalismus ist halt eigentlich relativ wichtig. So, weil sonst hast du nämlich das, was hast du in Amerika, was da in Amerika abläuft, wo jeder Fernsehsender was anderes sagt zu wichtigen Themen.
Also, und vor dem Rahmen ist es auch einigermaßen wichtig, dass das halt nicht nur einfach ein einziger großer Konzern ist. Ne? Also,
sondern
dass
wir unabhängig. Ganzen, unabhängig
genau, ist hier das unabhängig haben, was auch dann in unterschiedlichen Regionen halt unterschiedlich, ne, beheimatet ist. Also wir haben nicht nur halt dann ARD, wir haben dann eben auch ZDF, wir haben auch den NDR, wir haben auch den SWR, wir haben den BR, ne? Alles, was wir da sonst so haben. Und das ist auch richtig und wichtig so.
Wir haben
auch
Radio Bremen,
um halt die größtmögliche Unabhängigkeit letztendlich gewährleisten zu können von dem Journalismus, von dem wir gegebenenfalls ja auch versuchen, als Gesellschaft zu profitieren.
Das ist ja, aber ja, also die Rechten, ich sag mal, in Anführungsstrichen die Rechten, ne, so von wegen, ja, aber der Ganze ist ja linksversifft und warum soll ich dafür bezahlen? Aber ich bin auch so leid, diese ganze Diskussion zu führen. Es geht mir alles nur auf den Sack. Von daher, who the fuck cares? Wir zahlen und Punkt aus. Jeder zahlt und ich find's auch wichtig. Ich kann jetzt wieder mit dem typischen Krömer-Argument kommen, das gab's schon immer.
Gab's nicht. Aber das ist ja der große Punkt.
Ja, gab's schon. Schon immer, seit ich am Leben
bin. Okay, seit du lebst, ja. Aber wir haben es in Deutschland mal eingeführt als Antwort auf die Art und Weise, wie eben Journalismus betrieben wurde im Dritten Reich.
Genau. So.
Und ja, das macht doch durchaus Sinn. Genau, absolut. Und genau vor diesem Hintergrund finde ich, ist das auch weiterhin eine moralisch richtige Idee, das so beizubehalten. Da gibt's jetzt nichts, was sich daran irgendwie geändert haben könnte. Und natürlich haben dann eben die neuen Nazis ein Problem damit. Ergibt ja einfach auch Sinn.
Total.
Rein argumentativ.
Ja.
Insofern verwundert mich das nicht. Gehen wir weiter auf einen nächsten Artikel aus der Zeit, der sich auch wieder so ein bisschen um die Technik dreht. Und zwar: Einfache Chips, riesiges Chaos. Der Kampf um den chinesisch-niederländischen Halbleiterhersteller Nexperia bedroht die Produktion bei europäischen Autoherstellern. Plötzlich brach Panik bei den Einkäufern aus. In den vergangenen Tagen haben große europäische Autohersteller und Zulieferer versucht, noch so viele Produkte wie möglich von einem chinesisch-niederländischen Chiphersteller namens Nexperia zu hamstern. Einfache Teile meist, Transistoren oder Dioden, die pro Stück nur ein paar Cent kosten. Sie werden aber zu Hunderten in modernen Autos verbaut. Zitat: Jetzt sind die Regale der Händler für bestimmte Halbleitertypen fast leer, sagte Tanjev Schad, Chip-Experte bei der Unternehmensberatung Strategy. Für Firmen, die jetzt erst reagieren, wird es eng, weil die Firma in einem Kampf zwischen China und den USA geraten ist und niemand weiß, wann Nexperia wieder etwas liefern kann. Die Folge: Es könnte schon in naher Zukunft zu erheblichen Produktionseinschränkungen, gegebenenfalls sogar zu Produktionsstopp kommen, warnt Hildegard Müller, die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie.
Aber das hatten wir doch schon. Ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Das ist so eine Sache irgendwie. Wir hatten schon mal sowas, wo dann irgendwie alles nicht gebaut werden konnte, weil Halbleiter gefehlt haben. Wieso baut man nicht einfach selber mal eine Halbleiterfabrik?
Ja, weil man dann Sachen investieren muss.
Das gibt's doch nicht.
Aber in Deutschland sollte auch eine gebaut werden.
Ja, kann nicht sein, dass wir so abhängig sind und jedes Mal, wenn die strugglen, dass wir dann irgendwie nichts mehr bauen können. Das gibt's doch nicht.
Ja, doch. Weil sonst könntest du ja den Aktionären nicht mehr so viel Gewinn ausschütten, wenn du selber was investieren musst. Hä?
Es ist doch eine Halbleiterfabrik in Deutschland gebaut worden oder soll gebaut werden. Halbleiterfabrik Deutschland. Das gibt's doch nicht. Wir hatten doch schon mal genau dieselbe Situation.
Ja, und das
ist in Deutschland hat mehrere bestehende oder geplante Halbleiterfabriken, darunter die von Infineon und Bosch in Dresden. Mhm. Größere Projekte, wie die geplante Fabrik von Intel in Magdeburg, wurde verschoben. Keine Ahnung.
Es kann doch
nicht sein, dass wir so abhängig von China sind. Also,
aber es ist doch günstiger.
Ich verstehe das alles nicht mehr.
Aber dann ist doch günstiger, Steve.
Wann war das? War das wenn Corona als irgendwie
genau. Corona-Phase war das ja.
Keiner konnte irgendwas bauen, weil es keine Halbleiter gab. Und dann jetzt schüttern wir wieder in sowas rein, weil die Leute so dumm waren, das selbst so zu bauen.
Ja.
Unfassbar. Die Welt, ach, keine Ahnung.
Oh. War halt der Druck offensichtlich nicht groß genug, ne? Das ist so der wesentliche Schluss, den ich daraus nehmen kann. Und wo ich dann
denke, mit russischem Gas quasi.
Genau, da stand halt politischer Druck dahinter, weißt du? Und da stand sonst nur einfach gewinnmaximierende Interessen von irgendwelchen Scheißkonzernen. Sorry, nicht sorry.
Ja, und dann hat Habeck, den du kacke findest, irgendwie das in die Hand genommen und davon unabhängig gemacht. Das wird auch mal gerne mal vergessen.
Ich finde ihn nicht so turbogeil, also nicht so.
Ich weiß.
Aber rein von sachlichen Sachen finde ich okay. Also der hat eine vernünftige Regierungsarbeit auch gemacht. Das jetzt
danke. Nicht,
aber es ist so, ne?
Würde mal gern vergessen, ne? Weil der böse Habeck hat alles falsch gemacht. Ja, Wichser. Gegenteil. Aber egal. Darüber reden wir jetzt bitte nicht. Ja, keine Ahnung. Selbst schuld. Dann können wir wieder
die
ganzen Skalper sich das Zeug kaufen und zum dreifachen Preis dann wieder irgendwo verkaufen. Wenn wir einfach zu doof sind, keine Ahnung. Leck mich am Arsch.
Baut VW halt keinen Golf mehr, will kein Schwein mehr kaufen.
Ja.
Weil ist eine Scheißkarre. So, ganz ehrlich, dann können wir Wolfsburg auch wieder komplett dicht machen, inklusive auch dem Verein, der dahinter hält, also dem VfL Wolfsburg.
Ja, Zwangsabstieg. Ja.
Alles einfach weg.
Übernehme ich mal, weil wir kommen so langsam, wir wollen ja gleich Fußball gucken, ihr Lieben, es ist Mittwochabend und gleich ist Liverpool gegen Frankfurt. Ich habe auch zwei Sachen und die sind ein bisschen technisch und sehr, sehr nerdig und überhaupt kein Grund, irgendwie sich aufzuregen, die erste News gefühlt heute. Was ich spannend finde, weil ich habe ja jetzt letzte Woche das neue iPhone 17 Pro Max bekommen und auch da intensiv im Seminar Talks drüber geredet. Aber was spannend ist, ist, dass das iPhone Air, was jetzt rausgekommen ist im Zuge dieser 17er-Reihe, dass es da ganz schwache Nachfrage gibt und das keiner haben will. Das finde ich ganz interessant. Was ich meine, es ist ganz schmale Phone, weißt du? Ich finde es halt optisch super stylisch, aber ich bin halt ein Freund von großen Handys, weil ich ja darauf zocke und auch alles in der Schule darauf mache.
Auf deinem Handy?
Ja, klar.
Wow, okay. Was?
Also Handy-Games halt, ne? Mobile Games.
Okay, habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht.
Aber, ja, aber da gibt's gut, da gibt's ein paar Perlen irgendwie. Die meisten sind hier Geld machen, Mikrotransaction, aber es gibt immer ein paar Perlen. Das ist ja auch
nicht. Nee, von solchen Spielen halte ich mich immer fern. Also
ja, ist klar. Muss jeder selbst entscheiden. Ich spiele das ganz gerne mal zwischendurch und die FIFA-Spiele. Da gibt's auch FIFA
übrigens. Auch in Diablo kaufe ich nie irgendwie einen Skin.
Okay. Also, was ich damit sagen will, ist, das iPhone Air ist halt ein kleines Phone, aber ich finde es halt sehr, sehr stylisch. Aber das hat halt das Problem, eben weil es so dünn ist. Ist da ein oder zwei Kameras drin? Also, es sind halt keine guten Kameras drin, eben weil es so schmal sind. Und ich glaube, das ist das. Samsung hat das scheinbar auch versucht mit dem schlanken Galaxy S25 Edge. Und das war auch ein Misserfolg. Was jetzt die genauen Gründe dafür sind, ich vermute irgendwie Leistung und vor allen Dingen Kamera, ne? Weil, also, für mich ist der Hauptgrund, ehrlich gesagt, ein iPhone zu kaufen, immer die gute Kamera. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber Moment mal, das X-Phone hast du nicht gesehen, hat ja eine viel bessere Kamera. Keine Ahnung, was der Bauer nicht kennt, das ist denn nicht. Ich hatte mein Leben lang iPhones und die Qualität der Kamera ist extrem gut. Ich fotografiere sehr viel und da freue ich mich, eine gute Kamera zu haben. Ich bin Hobbyfotograf, ich habe auch einen richtig großen Fotoapparat, wie ihr wisst. Und ich mache schrecklich viele Videos und Bilder von Leo, weil ich weiß, dass ich mit 80, wenn Leo aus dem Haus ist und nichts mehr von mir wissen will, dass ich dann auf seine Kindheit und Jugend zurückgucken kann und mich an den ganzen Videos und Bildern erfreuen kann. Deshalb mache ich so viel wie möglich und ich will einfach gute Bilder und Videos.
Ja, die Kinder heutzutage, die haben mehr Bilder irgendwie von sich selber irgendwie an einem Tag aufgenommen, als ich in meiner gesamten Kindheit, ne? Ist einfach.
Ja, eben. Also ich, genau, das ist es nämlich, ne? Und ich dokumentiere das alles, ich finde das schön und dafür brauche ich einfach vernünftiges Handy, was gute Dings macht. Und lange Rede, kurzer Sinn. Keine Ahnung, es gibt scheinbar keine oder eine schwache Nachfrage für das iPhone Air. Ich kann mich noch erinnern, als das MacBook Air rauskam, wie das alle in Anführungsstrichen haben wollten. Ich weiß noch, damals war ich ja noch in Lauenbrück an der Schule und wir waren ja in der Apple-Schule. Und die Dinger waren extrem beliebt. Also jeder wollte so ein MacBook Air haben. Beim iPhone Air ist das genau andersrum. Und ich vermute, also weniger Leistung und weniger gute Kamera. Ganz einfach. Könnt ihr mal gerne, wahrscheinlich habe ich total Unrecht, und ihr habt die richtigen Gründe, warum das keiner kauft, schreibt sie gerne in die Comments.
Mir würde direkt ein Grund einfallen. Ja? Und zwar, das Samsung-Gerät heißt ja direkt Edge. Also wäre ich schon dafür. Nur aufgrund des Namens.
Okay.
Ich sehe Edge, ich finde es super. Ich bin so. Ich bin
Genomi, ja. Muss gerade mal auf meine Liste eintragen, sorry. Und dann, das finde ich wieder sehr interessant, da habe ich richtig Bock drauf. OpenAI hat jetzt seinen eigenen, also OpenAI, das sind die ChatGPT machen. Und die haben ihren eigenen Browser rausgebracht und planen wohl irgendwie Chrome als Marktführer, also den Chrome-Browser, zu attackieren. Und der neue Browser heißt ChatGPT Atlas. Und das ist dann quasi AI und Browser in einem. Und das klingt sehr interessant. Das wurde am Dienstag announced. Ich weiß nicht, ob letzte Woche. Ja, muss ja. Heute ist Mittwoch. Also sonst wäre es gestern gewesen. Von wann ist denn die News? Mittwoch 22. Also von heute ist die News. Das heißt, letzte Woche ist es announced worden. Das Ganze gibt's schon, aber nur auf Apple, was ich frech finde. Also nur Mac OS-Benutzer können das benutzen. Aber es soll nicht lange dauern, bis auch, also so schnell wie möglich für Mobile und für Windows. Und ich glaube, das könnte ganz interessant sein, weil alle OpenAI-Projekte extrem gut sind und ich muss dringend auf Toilette, merke ich gerade.
Okay.
Der ChatGPT-Browser. Ich glaube, das könnte, ja, eine ganz interessante Alternative werden. Muss Google nachziehen, ne? KI muss
jetzt auch
in die Browser, ja.
Also, ist ja auch der nächste logische Schritt eigentlich, was so die Technologie angeht.
Denke ich auch. Also es könnte sehr interessant werden, da habe ich auch Bock drauf. Achso, eine Sache noch. Ich flame ja ganz gerne Samsung, weil sie immer irgendwie das iPhone flame und Apple flame in ihren Werbespots und so. Apple hat ja vor, weiß gar nicht, wie lange das her ist, 1-2 Jahre, die Apple Vision Pro rausgebracht. Und Samsung hat halt immer die größte Schnauze, wenn es darum geht, Apple zu kritisieren. Aber sie selber bauen jedes Produkt von Apple nach. Das finde ich ganz spannend. Als Apple seine dicke Uhr rausgebracht hat, haben sie wirklich die 1:1 kopiert. Ich habe mich vor kurzem mal umgeguckt nach so, ich muss einen kleinen Break machen, ihr Lieben, weil ich so nötig auf Toilette musste. Es tut mir leid. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Handys würde ich jetzt nicht vergleichen, weil auch die Samsungs-Handy ja extrem gut sein sollen. Aber jetzt irgendwie so die Apple Watch Pro gibt's exakt dasselbe Produkt, was auch noch exakt so aussieht wie die Apple Watch. Jetzt die Vision Pro kopiert, die sieht auch genauso aus. Whatever. Das ist noch ein kleinen Samsung-Flame mit auf den Weg. Hast du noch was? Was Schönes?
Plus ein kleiner Schwank aus seinem Leben. Was Interessantes zumindest auch noch mal ganz kurz, und zwar zum Thema Schweinepest. Forscher züchten erstmals resistente Schweine gegen die Schweinepest. Mit einer Genschere haben Forscher Schweine gezüchtet, die gegen Schweinepestvirus immun sind. Das lässt Fachleute träumen von einer nachhaltigeren Nutztierhaltung. Eine winzige Änderung an einem Protein hat den Erfolg gebracht. Sie könnte Milliarden an Kosten in der Tierhaltung einsparen und für mehr Tierwohl sorgen. Das zumindest ist die Hoffnung, die eine neue Studie im Fachjournal Trends in Biotechnology zu viel reden, weckt. Darin beweist ein Forscherteam aus dem Vereinigten Königreich und Leipzig erstmals, dass sich mit einer vergleichsweise einfachen Genveränderung Schweine züchten lassen, die resistent gegen den Erreger der klassischen Schweinepest sind. Jenem hochansteckenden Virus, das immer wieder zu Ausbrüchen in Schweineställen führt, zu Massenschlachtungen und Massenimpfungen, zu Handelsbeschränkungen und erhöhten Medikamenteneinsatz in der Viehwirtschaft. Nicht zu verwechseln mit der afrikanischen Schweinepest, die Schweineställe aber auf ganz ähnliche Weise heimsuchen kann. Genveränderte Schweine also, sind sie die Zukunft der Landwirtschaft. Unabhängige Fachleute sehen in der Forschung großes Potenzial. Was sagt denn Steve Krömer zu sowas? Gezüchtete Schweine gegen die Schweinepest immun. Ja, ist das noch was, was der Verbraucher überhaupt will am Ende?
Du, das sind so Sachen, keine Ahnung. Schweinepest, ist das jemals auf den Menschen übergegangen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist wieder das gute Alte. Man muss nicht zu jeder Sache eine Meinung haben. Natürlich ist Schweinepest scheiße, wenn so ein ganzer Betrieb davon betroffen ist und du alle keilen musst oder wie man das nennt. Klar, aber keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt, mein Lieber.
Letztendlich, ich bin grundsätzlich auch immer ein Gegner eigentlich von so Tierhaltung oder von, ne, gerade von der Art und Weise halt, wie Schweine teilweise halt gehalten werden, aber das ist auch, ne, das wird jetzt, glaube ich, den einigermaßen.
Deshalb bist du Vegetarier, ne?
Gesellschaft, unter anderem deswegen bin ich Vegetarier, ja. Wo man dann eben sagen kann, ja, das ist jetzt auch euch allen nichts Unbekanntes, ne? Also was so für Sachen da herrschen. Und dass man aber versucht, da eben irgendwie gegen zu züchten, damit einfach dieser, Erreger halt nicht mehr dafür sorgt, dass ja letztendlich Einnahmen ausfallen, weil darum geht's ja rein wirtschaftlicher Natur. Wie das halt dann da zustande kommt, ist ja fast sogar nebensächlich. Ist zumindest rein biologisch betrachtet natürlich spannend, ja, weil es ja immer wieder irgendwie Durchbrüche gibt, wie man halt Krankheiten und so weiter anfangen kann, eben zu verhindern. Sei es jetzt eben durch tatsächlich Impfungen oder dadurch, dass einfach jetzt ne, durch Züchtung, was ja auch schon seit Jahrhunderten einfach eine Methode ist, die ja auch gerade in Nutztierhaltung definitiv Anwendung findet, weil wir ja sonst auf vielen Ebenen eben nicht mit diesen Tieren so gerade dabei wären, wie wir es sind, ne? Sei es jetzt eben durch Kühe oder durch, weiß ja gar nicht, was die auch auf eine bestimmte Art und Weise gezüchtet sind, um ne, das Maximum rausholen zu können aus denen. Was aber für sich genommen halt für mich schon einfach moralisch immer widerlich ist, aber ja. Also rein wissenschaftlich ist das aber zumindest eine interessante Sache, wo ich so sagen würde, aha, dass man wieder darüber redet, dass hier wirklich auch mit Hilfe der Wissenschaft einfach dass das Leben als solches einfach ein bisschen optimiert werden kann. Das ist die positive Nachricht, die ich so ein bisschen daraus lese. Alles andere finde ich so ein bisschen, Artikel kommt aus der Zeit, wenn ihr das sonst selber lesen wollt, ist halt auch schon wieder ein kleines bisschen länger, aber das, Greifen wir vielleicht noch ganz kurz einen aus der Süddeutschen mit drauf, wenn das okay ist.
Ja, klar.
Diskussion um Nahverkehr, wenn nachts in der U-Bahn die Angst mitfährt. München gilt als sicherste Großstadt. Doch eine Umfrage hat gezeigt, dass sich viele Menschen vor allem abends in öffentlichen Verkehrsmitteln unsicher fühlen. Wie häufig kommt es wirklich zu Straftaten und mit welchen Mitteln ließe sich das Gefühl einer Bedrohung verringern? Wenn die Dunkelheit hereinbricht, werden Busse, Tram, S- und U-Bahn für viele Münchnerinnen und Münchner zu Orten, in denen sie Angst verspüren. Und nicht wenige meiden die öffentlichen Verkehrsmittel genau aus diesem Grund. Das hat eine Studie im Auftrag des Kreisjugendrings München ergeben, der zufolge sich nur 54% der jungen Menschen nachts in den öffentlichen Verkehrsmitteln wohlfühlen, also knapp über die Hälfte. Nahezu 28% der jungen Frauen geben sogar an, im Nahverkehr sexuell bedrängt worden zu sein. Seitdem wird in der Stadt über die Ergebnisse der Umfrage heftig diskutiert. Das ist schon... Also ich bin jemand, der selber sehr, sehr gerne auch öffentliche Verkehrsmittel nutzt. So, das möchte ich dazu sagen. Ich bin kein Münchner. Also ich bin schon mal auch in München tatsächlich U-Bahn gefahren und so weiter. Ich bin aber auch fairerweise natürlich keine Frau. Und dementsprechend weiß ich nicht, also ich hab nie irgendwie Angst in öffentlichen Nahverkehrs, ne, Dingen irgendwie empfunden für mich selber. Kann aber zumindest so diese Grundsatzidee verstehen, dass man sich häufiger eben unwohl fühlt, wenn man irgendwo hingeht. Ich weiß aber nicht, für wie viele Leute das tatsächlich eben relevant ist. Ansonsten sagt der Artikel eben aus, 2024 registrierte die Münchner Polizei 14.925 Straftaten im öffentlichen Personenverkehr, also knapp 15.000 im gesamten Jahr 2024, wobei Schwarzfahren mit 5.900 Fällen am häufigsten war. Also das ist die Straftat, die am meisten reinknallt. Grünen Stadträte fordern den Einsatz der Sicherheits-App SafeNow im Nahverkehr, die bereits auf der Wiesn und in anderen Städten getestet wurde. Das sind so die Sachen, die da dazukommen. Also ganz so häufig kommt es eigentlich nicht zu irgendwelchen Delikten, aber so dieses, dass Angst da mitfährt. Hast du dich je irgendwo unwohl gefühlt, Steve, wenn du irgendwo in den Bus eingestiegen bist?
Naja, es ist schon so irgendwie.
Hast du das Gefühl nachempfinden auch?
Ja, kann ich. Aber vor allen Dingen als Jugendlicher, als ich noch keinen Führerschein hatte, das heißt meine ganze Jugend-Tennis-Zeit, wo ich ja jeden Tag irgendwie, ich habe wirklich weit fahren müssen zu meinem Tennisverein. Das heißt irgendwie halbe dreiviertel Stunde mit der Bahn und dann noch irgendwie zu Fuß gehen und so abends dann um 8 in der Bahn in Bremen, ne, da ja, war es schon in meiner Jugend ein bisschen, wie nennt man das?
Ausufernd?
Ja, also das Klientel, was, also jetzt mal ganz vorsichtig formuliert, das Klientel, was dann also die Bremer Drogenszene und so ist bekannt und so weiter. Also da waren
auch so,
schon,
ne,
die eine oder andere shady Person dabei. Also so richtig wohlgefühlt habe ich mich da nicht. Ich sag's dir, was ist, als ich meinen Führerschein hatte, bin ich nie wieder mit der Bahn gefahren.
Wirklich?
Okay. Zum Tennis zum Beispiel. Ja, auch sonst nicht. Also ich habe mich in der Bahn nie richtig wohlgefühlt, bin ich ganz ehrlich.
Okay, interessant, ja. Weil also logisch, wenn du halt in Großstädten bist, dann ist das nochmal ein anderes Thema, weil, ne, wenn du irgendwo als jetzt, ne, auch alleine irgendwo noch hinfahrende junge Frau oder sowas, halt, weiß nicht, 23.30 Uhr oder so irgendwo in eine U-Bahn einsteigst, wo vielleicht noch 5 Leute oder so drin sind.
Lustigerweise bin ich ja, als ich das Jahr bei dem Juristen gearbeitet habe, bei der Anwaltskanzlei, bin ich ja bin ich anfangs mit dem Auto gefahren und der Hamburger Verkehr ist unerträglich mit dem Auto. Und irgendwann bin ich dann einfach hier zu einem Parkplatz und bin mit der U-Bahn nach Hamburg rein. Und das wiederum war total gut und unproblematisch.
Mhm.
Also da auch zurück. Gar kein Problem. Voll irgendwie. Und also da hatte ich jetzt überhaupt keine Probleme mit, ehrlich gesagt. Hamburger U-Bahn. Aber ich bin jetzt auch, ich bin halt ein Kerl, ne? Aber wie gesagt, genau. Also in meiner Jugend, ja. Warum reden wir dann über mich, wenn es eigentlich um Frauen geht?
Nein, aber also trotz alledem kann es ja so sein, dass du entweder Sachen halt auch selber schon gesehen oder erlebt hast oder dass andere Leute, die sich auch so dir gegenüber zum Beispiel mal geäußert haben, dass sie sagen, ey, aus diesen und jenen Gründen fahre ich zum Beispiel einfach nicht gerne Bahn, weil ich habe die oder jene Erfahrung halt in meinem Leben schon selber machen müssen. Also außerhalb jetzt von einfach so logistischen Sachen wie Verspätung und Zugausfällen und so ein Quatsch. Aber das ist halt, also grundsätzlich die Idee halt, dass du hier sagst, okay, die München hat einfach mal eine Umfrage dazu gemacht, was ich ja erstmal nicht schlecht finde, weil damit geht man ja auf Leute zu. Und dann sagst du, dass sich nur 54% der jungen Menschen nachts in öffentlichen Verkehrsmitteln wohlfühlen. Das ist ja auch schon, ne, also die Hälfte der Leute, also komplett, sowohl männlich als auch weiblich, jedenfalls erstmal so, ne, durchmischt durch diese Umfrage, sagt, die fühlen sich da einfach unsicher. Wie viel das dann mit der Realität zu tun hat, ist ja nochmal ein anderes Ding, aber überhaupt so dieses Gefühl zu haben, ist ja dann schon auch ein gesellschaftliches Problem, würde ich behaupten, weil öffentlicher Nahverkehr muss funktionieren. Der wird ja den Leuten zur Verfügung gestellt. Ich bin auch großer Verfechter halt des öffentlichen Nahverkehrs, weil immer schon gerne genutzt. Gut, damals auf dem Dorf gab es einfach nicht so viel. Ne? Ich bin in Südniedersachsen ja aufgewachsen, einfach auf dem Dorf. Da gab es dann vielleicht einmal eine Stunde, gab es entweder einen Bus oder teilweise auch eine Bahn. Weil die haben sogar noch einen eigenen Bahnhof sogar gehabt, für Regionalbahn jedenfalls. Und seit ich eben in Mainz bin, plausiblerweise dann, ne, Studententicket und so weiter, alles easy. Und auch alles, was ich ansonsten gemacht habe. Ich habe hier sonst kein Auto besessen. Manchmal kriege ich halt ein Auto einfach vom Verein oder sowas, wenn es um irgendwelche Sachen geht. Aber im Großen und Ganzen fahre ich auch weiterhin Straßenbahn, Bus, S-Bahn und so weiter. Weil das ist eine der schnellsten Sachen, um sich halt in diesen sehr, sehr bevölkerungsdichten Gebieten auch bewegen zu können. Also eine ähnliche Erfahrung, wie du das in Hamburg auch gemacht hast.
Ich habe auch ein Jahr in München gelebt, ne?
Weil ich es persönlich auch vollkommen unproblematisch finde, ne? Das ist halt...
Ich habe ein Jahr in München gelebt und da hatte ich mein Auto auch nicht mit. Beziehungsweise da hatte ich auch noch gar keins. Das war kurz nach dem Abitur. Da habe ich ja Wrestling kommentiert im Fernsehen, weißt du ja noch. Und da bin ich auch nur Bahn gefahren, U-Bahn gefahren. Aber also das habe ich zum Beispiel genauso wie Hamburg extrem positiv wahrgenommen. Weil ich kannte halt nur Bremen, da kannte ich halt Hamburg noch nicht. Und in Bremen ist immer problematisch. Da gibt's ganz viele Ecken, wo du keine Busse oder Bahnen hast. Und das fand ich war ein richtiger Kulturschock in München für mich, weil die U-Bahn da wirklich überall hingefahren ist. Du kamst wirklich überall hin. Und das war für mich extrem positiv. Und da hatte ich auch nie irgendwie Angst oder so oder Probleme. Keine Ahnung. Also die negativsten Erfahrungen mit Bussen, Bahnen hatte ich halt wirklich in Bremen, gerade so um die Abendzeit. Ich weiß nicht, wie es in Frankfurt ist, keine Ahnung, aber also mit Bremen und München, mit Hamburg und München habe ich in Sachen U-Bahn extrem gute Erfahrungen gemacht. Also ich persönlich jetzt, ne? Aber wie gesagt, eine Frau ist gleich nochmal was anderes.
Genau, ich persönlich auch und ich kenne auch relativ wenige Leute, jedenfalls aus dem Umfeld, die da sehr unangenehme Erfahrungen gemacht haben. Aber es gibt ja auch Leute, die schwören dann einfach per se aufs Auto. So, die dann sagen, nee, selbst wenn sie die Chance hätten, einfach mit öffentlichem Nahverkehr, selbst wenn das besser ist, selbst wenn das eine bessere Anbindung ist, wenn das preislich besser wäre oder so weiter, die sagen dann, nee, trotzdem Auto, weil irgendwie unangenehm. Und das ist halt, ja.
Also finde ich zumindest mal interessant, dass das hier so findest, ich finde es unangenehmer, in Großstädten wie Berlin oder München oder Hamburg Auto fahren zu müssen.
Ja.
Das ist der absolute Horror.
Bin ich komplett bei dir, weil da muss ich mir keine Gedanken machen. Von mir aus laufe ich auch 100 Meter mehr einfach zu Fuß, weil hab ich jetzt auch kein großes Problem mit. So, aber dann muss ich mich auch um nichts anderes kümmern, weißt du?
Schön Headset auf oder Stöpsel in den Ohren.
Oder du stehst halt im schlimmsten Fall irgendwo mal 10 Minuten irgendwo an der Wartestelle, weil länger stehst du ja nicht, weil in der Stadt fährt sowieso die ganze Zeit wieder irgendwie der Nächste. So, das ist halt das Worst-Case-Szenario und das ist halt für mich absolut kein Worst Case. Dann denke ich so, ja, dann stehe ich da halt 10 Minuten. Mir doch egal. So ist jetzt, wenn das das Schlimmste ist, dann okay. Aber dafür habe ich keinen Stress whatsoever. Also nehme ich das. Aber das, ja. Naja. Das also als kleiner Schwank dazu, wenn ihr da sonst negative Erfahrungen mal mitgemacht habt, würde mich das ansonsten interessieren. Das ist ein Artikel aus der Süddeutschen auch. Klar, ne, wenn es um München geht, ist die Süddeutsche nicht fern. Und das würde ich sagen, ist es dann erstmal so, weil gleich geht auch Fußball los. Ne? Das kann man.
Wir gucken jetzt Frankfurt gegen Liverpool, dein Tipp?
Frankfurt! Ich würde sagen, ein relativ knappes 4-0 für Liverpool. Keine Ahnung, ich habe die Aufstellung noch nicht gesehen. Also ist
aber ein Negativlauf, ne? Gerade Liverpool, ne?
Ja, aber Frankfurt ist ja auch sehr, sehr positiv in den letzten Wochen gewesen. Insofern, wir gucken mal rein. Cetera, Amanda, Robin Koch. Brown, Christensen, Baroja, Knauf und was ist das für ein Sturm? Aber Götze spielt von Beginn an. Okay, der wird das anders machen. Oh mein Gott, okay, was wird das? Wird das eine falsche 9? Spielt er das wirklich als Dreierkette? Aber gegen Ikitike und Is. Oh. Ich glaube, das könnte das Spiel von Florian Wirtz sein.
Und ich glaube, Etikete irgendwie schenkt seiner alten Eintracht 4 Dinger ein.
Das könnte das eine Spiel von Florian Wirtz sein, ne, den man als 007 ja schon verunglimpft, gerne irgendwie in England, weil er für das, was er gekostet hat, halt absolut nichts gerissen hat. Ich fürchte, das könnte ein richtig gutes Spiel für den werden.
Ich bin sehr gespannt darauf. Ich freue mich richtig drauf, das mit dir zu gucken und deine taktische Tiefe auch wieder genießen zu können, weil du mir erklärst mir das immer. Das finde ich mal ganz spannend. In diesem Sinne, ihr Lieben, nächste Woche wieder mit Dennis, wieder ganz normal. Wenn ihr mehr Svenio hören wollt, hört Svenio Talks mit Kira, da geht's deeper in diese ganze Sache. Und ansonsten gibt's nicht viel zu erzählen. Macht's gut. Ich hatte euch auf dem Laufenden in Sachen ADHS und danke Bono wieder fürs Vorbereiten. Und dann, ja, nächste Woche wieder in alter Frische im Dreier-Team. So wie immer.
Signifikant mehr Nerd-Themen wahrscheinlich auch, ne? Aber das ist so. Das
alles klar, machen wir so.
Ja. Selbst.
Gut, bis nächste Woche, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.
Nehmt eure Vitamine gefälligst.